Es mag banal klingen, ist aber wahr. Unser wertvollster Gut sind die Erinnerungen. Ohne sie sind wir bloß Gemüse, unfähig zum Denken und Handeln. Der größte Traum jedes vernünftigen Menschen ist doch, zweimal in denselben Fluss zu steigen, auf die gleiche Harke zu treten, in der gleichen Pfütze zu landen. Wer das nicht tut und nur darüber sinniert, wie sinnlos bzw. unmöglich es ist, sich einem solchen kindischen Traum hinzugeben, ist ein Angsthase. Doch viele Erinnerungen verwischen mit der Zeit, sie werden von den heranwachsenden Generationen angezweifelt und ausgelacht. Um ihnen mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen, braucht man handfeste Beweise, am besten Fotos, schwarz-weiß ist wunderbar, das macht sie realistisch. Meine Frau und ich, wir haben sehr viele Fotos. Sie werden getrennt in speziell dafür ausgewählten großen Schuhkartons aufbewahrt. Zu jedem Anlass, aber auch ohne, holen wir die Kartons heraus und zeigen uns gegenseitig die Bilder. Auf den meisten Fotos, die meiner Frau gehören, sieht man junge, frei gekleidete Langhaarige beiderlei Geschlechts mit Bierflaschen oder Musikinstrumenten in der Hand. Alles Dichter, Maler, Schauspieler. Mit einigen von ihnen hat Olga noch immer Kontakt. Die Namen und Aufenthaltsorte der meisten anderen sind jedoch im Laufe der Zeit verloren gegangen. Eine typische Jugend in der schnöseligen Boheme St. Petersburgs offenbart sich auf diesen Bildern. Einen anderen Eindruck hinterlassen Fotos, die im Haus ihrer Oma in der tschetschenischen Hauptstadt Grozny geknipst wurden. Ein Haus aus Stein, kaum zu sehen hinter den Bäumen und Büschen. Drumherum sind Beete angelegt, Weinstöcke ranken sich aus der Erde. Menschen mit bronzener Haut halten lächelnd ihre Harken, Sichel und andere mir unbekannte landwirtschaftliche Werkzeuge in die Kamera. Olgas inzwischen verstorbene Oma ist auch dabei. Eine kräftig gebaute alte Frau, stets mit einem weißen Tuch auf dem Kopf und einem Eimer Tomaten oder Kartoffeln in der Hand. Im kaukasischen Obstgarten zwischen Kirsch- und Aprikosenbäumen verlief ein beträchtlicher Teil der Kindheit und Jugend meiner Frau. Diese landwirtschaftliche Seite ihrer Biografie, die Erinnerungen an Omas Garten, ihre Wünsche und Träume, die mit diesen Erinnerungen verbunden sind, sowie meine absolute Unkenntnis in Sachen Gartenarbeit und grenzloses Vertrauen in das wirtschaftliche Treiben meiner Frau innerhalb der Familie trugen dazu bei, dass wir uns eines Tages beim Bezirksverband der Kleingartenkolonie Berliner Hütten anmeldeten, mit dem Ziel, einen Schrebergarten in der Nähe unseres Hauses zu ergattern. Alle Freunde und Bekannte, denen wir davon erzählten, lachten uns aus. Sie räumten uns keine Chance ein in das letzte Bollwerk des deutschen Spitzbürgertums, die Kleingartenkolonie, einzudringen. Die Berliner Hütten sahen wie eine gut geschützte Burg aus. Die Lauben waren mit hohen Zäunen und reichlich Stacheldraht gesichert. Große Hunde hielten in den Gärten Wache. Mit ein paar Kanonen auf den Dächern konnte diese Anlage problemlos gegen jede feindliche Armee der Welt bestehen. Von weitem schienen die Gärten leer, doch wenn man sich einem Grundstück näherte und über den Zaun schaute, sah man sofort den Hinterteil des Besitzers auf den Beeten schweben. Was sie da gerade machten, woran sie arbeiteten, war schwer zu begreifen. Sie krochen über ihre Erde, sie pflanzten ein, sie pflanzten aus, gruben, harkten, bewässerten ihren Rasen oder sie steckten einfach wie Strauße den Kopf in die Erde, wenn sie Fremde bemerkten. Wenn man über den Zaun grüßte, grüßten sie einen nicht zurück, als ob sie uns damit sagen wollten, ihr werdet auf euren Platz an der Sonne in dieser Kolonie lange warten müssen, nämlich mein ganzes Leben lang. Denn alles, was ihr hier seht, jeden Millimeter Erde haben wir nicht umsonst mit unserem Schweiß, Blut und Tränen begossen und zu dem gemacht, was es heute ist. Ein Buddelkasten für Erwachsene, die mit ihrer Freizeit in der Großstadt nichts anfangen können. Ich fand diese Kleingärtnerhaltung stets lächerlich. In der Großstadt Moskau aufgewachsen, hatte ich nie die geringste Neigung zu Gartenarbeit verspürt. Auch die eigene Ernte ließ mich kalt. Die Früchte aus dem vietnamesischen Gemüseladen an der Ecke schmeckten mir genauso gut. Meine Frau war aber anders gestrickt. Die Erinnerung an den ersten grünen Pfirsich, den sie vor 20 Jahren im Garten ihrer Oma vom Baum holte, ist in ihrem Kopf anscheinend feststecken geblieben. Früchte, die nicht aus Kaufhallen, sondern von Bäumen kommen, blühende Kirschen, Apfelbäume, Natur, träumte sie. Ich unterstützte sie in ihren Träumen, wünschte mir aber insgeheim, dass wir den Garten nicht bekämen. Die Leiterin der Aufnahmestelle des Kleingartenvereins Frau Engel machte mir Hoffnung. Auf unsere Frage nach den durchschnittlichen Wartezeiten sagte sie, das könne Jahre dauern. Die Berliner Hütten waren voll und niemand hatte die Absicht, seinen Buddelkasten unseretwegen aufzugeben. Wir werden natürlich nicht wie diese Verrückten jedes Greislein persönlich umgraben, träumte meine Frau weiter. Wir werden uns hübsche Gartenmöbel besorgen und eine Grillanlage im Garten aufstellen, dann Freunde einladen, zwischen den Rosen sitzen und feiern, meinte sie. Und im August werden wir das Obst ernten und Konfitüre kochen. In ihrem Traum saß sie bereits mit einem großen Hut im Garten, drumherum summten die Hummeln und die Erde blühte vor ihren Füßen. Ihr Optimismus in dieser Sache gab mir zu denken. Ich wusste bereits, wenn meine Frau sich irgendetwas so fest in den Kopf gesetzt hat, dann wird es früher oder später Realität. Olga fand schon im Obi-Katalog die Gartenmöbel, die zu unserem nicht existierenden Grundstück passen würden. Was soll's, dachte ich. Ich weiß von Schriftstellern, die ihre Werke im Wald schrieben, auf einem Schiff, sogar auf einem Eisberg. Man kann bestimmt auch in einer Schrebergartenkolonie gut leben und arbeiten. Hauptsache, sie haben dort eine Steckdose. Es geschah an einem herbstlichen Nachmittag, genau genommen am 14.182. Nachmittag meines Lebens. Ich saß gemütlich vor dem Fernseher, das ZDF brachte gerade eine spannende Dokumentation über das Leben der Weinbergschneckenzüchter in Frankreich, plötzlich klingelte das Telefon. Eine unbekannte Frauenstimme verlangte von mir irgendetwas Unverständliches auf Amtsdeutsch. Es ging um den Antrag bzw. Pachtvertrag beim Bezirksverband der Kleingärtner, ob ich ihn schon gestellt hätte. Nein, tut mir leid, Sie haben sich verwählt, sagte ich und legte schnell auf. Meine Frau kam aus der Küche. Sie wollte wissen, wer da gerade angerufen habe. Keine Ahnung, falsch verbunden, beruhigte ich sie. 2 Minuten später klingelte das Telefon erneut. Diesmal nahm meine Frau den Hörer ab. Hurra, rief sie nach einem kurzen Telefonat. Frau Engel hat einen Schrebergarten anzubieten. Sie lädt uns zu einem Besichtigungstermin ein. Am nächsten Samstag um 8 Uhr früh. Am Sonntag um 7 wäre noch besser, konterte ich. Doch mein Gift konnte nichts mehr bewirken. Langsam aber sicher steuerte unsere Familie auf die Berliner Hütten zu. Kleingärtner, aufgepasst, die Russen kommen. Am Samstag regnete es. Im Vereinsgebäude, das wie ein DDR-Museum aussah, tranken 2 Frührentner ihren Kaffee. An der Tür hing ein Plakat. Männer, die aussahen wie Frauen. Es war eine Ankündigung. Im Vereinsgebäude der Kleingartenkolonie sollte demnächst ein Transvestitenkabarett stattfinden, und zwar am Vormittag. Warum nicht, dachte ich. In dieser frühen Stunde konnte mich nichts wundern. Frau Engel begrüßte uns wie alte Freunde. Sie hatte tatsächlich etwas für uns. Genau genommen hatte sie sogar 3 Gärten anzubieten, gegen einen geringen Abstand, selbstverständlich. Ein paar Kleingärtner hatten sich anscheinend übereingestrengt und waren gestorben oder weitergezogen, um neue Gartenkolonien zu gründen. Nach dem Kaffee gingen wir die Grundstücke anschauen. Das erste Grundstück sah nach unberührter Natur aus. Ein kleiner, schmuddeliger Dschungel mit einer Holzhütte für Onkel Tom in der Mitte. Kein Strom, kein Wasser, keine Rosen, nur Lianen überall. Das zweite Grundstück war uns zu groß und voll mit Gemüse bepflanzt. Mit seinen Kartoffelbeeten konnte man ein ganzes Dorf satt machen. Das dritte hatte ein Schild am Gartentor, Familie Pflaume, Parzelle 118. Frau Pflaume, eine Mitfünfzigerin mit Dauerwelle und Brille, wartete mit einer Harke in der Hand am Zaun auf uns. Der Mann von Frau Pflaume sei vor kurzem gestorben, erzählte uns Frau Engel unterwegs zum Grundstück. Die Kinder seien schon groß und weggezogen, sie selbst habe keine Kraft, allein den Garten zu bestellen. Schon von Weitem sah man, dass dieses Grundstück lange Zeit den Hauptfamilienschatz der Familie Pflaume darstellte. Auf einer relativ kleinen Fläche von 214 Quadratmeter hatten hier 2 Menschen versucht, das himmlische Paradies im Maßstab 1:10 Millionen auf Erden umzusetzen, und das mit Erfolg. Ich traute mich auf diesem Grundstück gar nicht, mich zu bewegen. Ein falscher Schritt und schon hatte man eine Schönheit der Natur platt gemacht. Auf 10 Spitzen liefen wir von einer Ecke des Gartens zur anderen. Unsere